Guten Morgen zusammen. Wir sind heute im Alten Testament, im Jeremia sind wir heute Morgen, haben da 9 Verse, die uns zum Nachdenken anregen dürfen. Und ich lese einmal aus der Luther-Übersetzung Jeremia 14, die Verse 1 bis 9. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da. Seine Städte sind verschmachtet. Sie sitzen trauernd auf der Erde und in Jerusalem ist lautes Klagen. Die Großen schicken ihre Leute nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde lechzt, weil es nicht regnet auf der Erde. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Ja, auch die Hirschkühe, die auf dem Feld werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf kahlen Höhen und schnappen nach Luft, wie die Schakale, die ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf uns doch, um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Land und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum stellst du dich wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Ein Text, der viele Bilder bei sich hat, viele Parallelen auch zum Neuen Testament, auch die Parallele zu der Lesung, die wir gerade gehört haben, von der Hochzeit zu Kanaan, wo die Krüge voll waren. Und jetzt lesen wir hier, die Krüge sind leer. Und wir sehen generell, dass in diesem Text eine entsprechende Dynamik entsteht. Eine Dynamik, die zeigt, dass das Volk Israel nach unten gezogen wird. In die trockene Erde, die Seele ist betrübt, da gibt es einen Zug nach unten. In der Natur wird dieser Durst, dieser Mangel von Wasser gesehen. Und auf der anderen Seite haben wir in diesem kurzen Text auch diese andere Dynamik, dieser Schrei nach oben, dieses Gebet zu Gott. Also wir merken, als würde es diesen Text zerreißen wollen. Einmal geht es nach unten und einmal geht es stark nach oben. Und diese Zerrissenheit merken wir im Propheten Jeremia in ganz vielen Stellen. Dieses Zerrissensein zwischen dem eigenen Leben und dem Leben mit Gott. Das Zerrissensein in der Natur. Das Zerrissensein in den Lebensumständen, im Versorgtsein, im sich zu Hause wissen. Und Jeremia beschreibt verschiedene Umstände und verschiedene Aspekte im Alltag, wo diese Zerrissenheit gelebt erfahren wird. Einmal spricht er von Gesellschaftsstruktur. Bedeutende, wichtige Menschen, die ihre Diener losschicken und die finden nichts. Aber auf der anderen Seite auch die Bauern, die ja ihren Alltag auf dem Feld haben. Und sie können nicht arbeiten, sie können nicht ernten. Also verschiedene Gesellschaftsschichten, die Jeremia anschaut und sagt, egal wie du gesellschaftlich stehst, das Problem und die Sorge verbindet euch. Geld ist jetzt nicht ausschlaggebend, dass ihr ein gutes, sicheres Leben habt, sondern das ganze Land ist in dieser Zerrissenheit drin. Das Leben drückt nach unten, die Seele schreit nach oben. Aber Jeremia bringt auch dieses Bild der Tierwelt. Und wir wissen, dass die Tiere nicht die Vernunft des Menschen in sich haben, dieses kognitive Entscheiden, was tue ich, aus Gewissensgründen heraus, sondern dass Tiere instinktiv gesteuerte Wesen sind. Und eigentlich sagt Jeremia jetzt, wenn ihr jetzt schon zwischenmenschlich nicht genau wisst, wie ihr zurechtkommt, dann schaut doch in die Natur, schaut euch doch die Tierwelt an. Die sind nicht beeinflussbar in der Weise, wie ein Mensch beeinflussbar ist. Und Jeremia sagt, schaut euch an, dass die Hirschkühe ihre Kälber liegen lassen, weil sie es nicht mehr versorgen können. Das, was ihr vielleicht wegschiebt aus eurem eigenen Leben und es nicht für wahr halten wollt, das werdet ihr aber sehen, dass es wahr ist, wenn ihr die Tiere anschaut, wenn ihr die Natur anschaut. Ja, es gibt eine Dürre im Land. Ja, es fehlt Wasser. Und ja, das hat alle Bereiche des Lebens betroffen. Mangel. Ein ganz klarer Mangel ist der Ausdruck von dieser Zerrissenheit, die da gespürt wird, die der Jeremia formuliert. Und das, was fehlt, ist ein Element. Es fehlt lediglich ein Element. Es fehlt Wasser. Wasser steht für das Leben. Und wo kein Wasser ist, da vertrocknet, da stirbt das Leben auf allen Ebenen. In der Natur, in der Tierwelt und auch bei uns Menschen. Und sobald das Wasser weg ist, gerät alles aus dem Gleichgewicht. Alles zerbricht, weil dieses eine Element fehlt. Und was ist jetzt der Grund für den Wassermangel? Ganz aktueller Text, wie ich finde, ja. Ja, die haben die Klimaziele damals nicht eingehalten. Ja. Da gab es politische Unstimmigkeiten, die waren einfach nicht sauber in der Kalkulation. Was war das Problem? Was war das Grundproblem, dass das Wasser nicht da war? Und das ist ja etwas, das wir in der Bibel immer wieder haben. Fängt schon bei Abraham an. Immer wieder haben wir Episoden, die in der Bibel beschrieben werden, dass Wasser fehlt. Unser Text zeigt im Vers 7 so eine Andeutung, was denn damals gemeint war, warum Wasser fehlt. Wir haben heute unsere Berechnungen, warum Wassermangel da ist. Ja. Aber damals, da war ganz klar, Wassermangel ist da. Vers 7, ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Also es gibt ein Problem, ein wichtiges Element fehlt. Dann hat der Mensch wohl versagt. Da muss doch irgendwas nicht in Ordnung sein zwischen dem Mensch und Gott. Und so kommt dieses Gebet zustande. Gott möge doch schnell verzeihen und damit auch schnell helfen. Ich sag's ganz bewusst im Konjunktiv. Man hat wohl was falsch gemacht. Man ist wohl zu kurz gekommen bei Gott. Man hat wohl bei Gott versagt. Man hat es ihm nicht recht gemacht. Und jetzt kommt das Gebet, ach Herr, wenn wir irgendwas eventuell nicht richtig gemacht haben, wir eventuell ungehorsam gewesen wären oder sein könnten, dann bitte vergib doch. Damit schnell das Wasser kommt. Schnell die Erde bewässert wird, die Tiere versorgt sind und wir wieder leben können. Die große Bitte um Verzeihung, ganz pauschal dahingestellt, damit eben der Himmel aufgeht und alles versorgt wird. Und wir merken in diesem Gebet, das da formuliert wird, dass die Sünde an sich, der Fehler an sich oder das, was eventuell nicht in Ordnung gewesen sein könnte, dass die einfach nur als fade Vermutung nach oben geschrien wird. Haben wir irgendwas falsch gemacht, Gott? Ja, dann vergib doch. Also es ist gar nicht so nötig, genau zu wissen, was eigentlich im Argen liegt. Hauptsache, man gibt einfach, okay, was auch immer es war, Herr, es hat dir wohl nicht gefallen. Jetzt bin ich da und ich sage pauschal, vergeb mir und jetzt soll's doch wieder funktionieren. Es ist gar nicht so wichtig, die Sünde zu benennen in diesem Gebet hier, sondern viel wichtiger ist, Gott soll vergeben und Gott soll helfen. Und wir merken, in diesem Vers 7 wird eine Form des Gebets formuliert, die ganz einen starken Fokus hat auf die Lösung des Problems. Ich bete, weil ich eine Lösung will von einem Problem. Das Gebet zentriert sich nicht auf die Frage, was war eigentlich der Auslöser für dieses scharfe Handeln Gottes? Was habe ich denn getan, dass der Himmel sich verschlossen hat? Das ist nicht die Frage hier. Sondern die Frage ist im Gebet, was muss ich tun, damit der Himmel endlich aufgeht? Also immer nach vorne. Nach vorne gedacht, nach vorne gebetet, nach vorne gewünscht, nach vorne gehandelt. Die Lösung muss her. Wir sehen doch die Tiere, wir sehen doch die Natur, wir sehen doch arm und reich, alles leidet. Eine Lösung muss doch her. Und dann werden die vielen Gebete formuliert und es werden, wie was ja Gott auch bei Jeremia anklagt, Gebetsversammlungen ins Leben gerufen, es werden die großen Gebete formuliert. Und Gott, der Herr, so wissen wir es doch aus der Vergangenheit, er muss doch jetzt hören, weil wir haben doch unsere Gebete zu ihm gebracht. Würden wir jetzt in den Psalm springen, das große Gebetsbuch der Bibel, dann würden wir merken, wie die Psalmisten in solchen Situationen mit Gott geredet haben. Drei kleine Stellen habe ich rausgesucht für heute Morgen. Im Psalm 42, da betet der Psalmist, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so sehne ich mich. Große, tiefe Sehnsucht, die im Gebet nach Gott ausgesprochen wird. Ich sehne mich nach dir, wie ein Hirsch, der nach frischem Wasser schreit. Oder Psalm 23, den wir alle auswendig wissen. Du weidest mich auf grüne Aue und führest mich zum frischen Wasser. Ein Gebet, ein Schrei zu Gott. Wir kennen diesen Psalm 23, wie die Umstände sind im Leben von diesem Psalmisten. Und doch sagt er, er weidet mich auf grüner Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Da ist Trost, da ist Zuversicht. Da ist ein Anhängen an Gott drin, weil man weiß, er ist mein Hirte, er macht's gut mit mir, er kennt mich, er weiß, wo die Stellen sind und er ist mein Schutz, wenn ich mich niederlasse, um Wasser zu trinken. Oder Psalm 63, da haben wir es auch. Gott, du bist der Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Gebete bei den Psalmisten, die schreien, die zu Gott rufen und sagen, ich sehne mich nach dir. Weide mich, führe mich. Ich suche dich. Ich brauche dich, ich will deine Gegenwart. Da ist ein tiefer Wunsch von Verbundenheit, von dem, der in seiner Not steckt, der im dürren Land sitzt, der wie eine Hirschkuh eben kein Wasser hat und nach Gott schreit wie nach Wasser. Und sie formulieren sich davon, dass sie die Sehnsucht haben, geführt zu sein bei Gott. Dass sie Gott suchen möchten. Dass sie dürsten nach diesem Quell, nach dieser Erfrischung, die Gott in seiner Gegenwart gibt. Und Jeremia sagt an anderer Stelle, er sagt in Klagelieder 2,19, sagt er, steht es nachts auf, schrei zu Beginn der Nachtwache, schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser. Also, gib dich in deinem Gebet ganz Gott hin. Existenziell. Alles, was du hast, was du bist, was dich beschäftigt, was dich ausmacht, leg alles, deine ganze Lebensenergie soll im Gebet drinstecken, mit dem ganzen Herzen bei Gott beten, damit eben kein Mangel ist in deiner Seele und kein Riss entsteht in dieser Dynamik zwischen Mensch und Gott. Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, nach Gottes Führung. Die Bitte an Gott, rede mit in meinem Leben. Interveniere in meinen Alltag. Ja, das ist das Lebenswasser, das aus dem Gebet herauskommt. Und genau das fehlt jetzt diesem Volk, zu dem Jeremia spricht. Das fehlt. Sie wollen eine Lösung. Da war was. Es muss irgendeinen Grund geben, das Wasser ist nicht mehr da. Die Versorgung ist abgeschnitten. Und dann dieses pauschale sich hinwenden, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, Herr, dann mach's doch gut, wir sind wieder brav, wir sind wieder artig, aber lass uns bitte weiter unser Leben leben, wie wir es lieben, wie wir es wollen, wie wir meinen, dass wir es brauchen. Und dann haben wir noch zwei Verse in unserer Textpassage übrig, der Vers 8 und der Vers 9, wo eigentlich Fragen gestellt werden an Gott, aber auch Aussagen getätigt werden. Wo wie so eine Art von Reflexion stattfindet, aber im Grunde genommen Vorwürfe formuliert werden, wie zum Beispiel der Vorwurf, du stellst dich an, lieber Gott, so in der Art, ja, als wärst du ein Fremdling bei uns. Du kommst nur zum Übernachten und tagsüber bist du weg. Oder sie werfen ihm vor, du stellst dich wie einer an, der verzagt ist. Ja, was bist du denn für ein Gott? Verzagt? Du bist wie ein Held, der nicht helfen kann. Das ist das Gebet. Das ist die Einschätzung, die Annahme, die getätigt wird, um irgendwie sich zu erklären, warum die Situation, dieser Mangel, dieser Riss, diese Zerrissenheit gefühlt und erlebt wird. Und einige hier haben ja Ausbildungen gemacht, Weiterbildungen gemacht, viel gelesen, wie auch immer. Gerade in Bezug auf Menschen begleiten, Menschen beraten, coachen, Führung und so weiter und so fort. Und eine Grundannahme ist natürlich immer, jede Selbst- oder jede Fremdaussage, ja, ist eine Selbstaussage. Das ist eigentlich so ein, ja, das ist so eine Formel, die man eigentlich so lernt, gerade in der Seelsorge, jede Fremdaussage ist eine Selbstaussage. Ja, ganz banal jetzt, oh, der Herr X hat mich nicht angerufen, dabei hat er doch gesagt, er tut's. Ja. Was will man eigentlich damit sagen? Ja, eigentlich hätte man auch sagen können, ja, wenn er sich nicht meldet, ich kann ja mich zurückmelden, hätte man auch sagen können. Ich rufe mal an, ich frage mal nach. Na, also die Beschwerde geht an den Fremden und das reflektiert etwas über das eigene, was man eigentlich braucht, was man sich wünscht, wonach man sich sehnt, es sich aber nicht erlaubt aus irgendeinem Grund und deswegen es vom anderen erwartet. Ja. Also ganz interessant, wenn Sie jemanden näher kennenlernen wollen, dann hören Sie mal genau hin, welche Worte die Person verwendet. Und dann weiß man, was die Person wirklich sucht und wirklich braucht in ihrer tiefsten Seele. Das ist hochspannend. Und wenn wir das jetzt hier anwenden beim Jeremia, wo solche Vorwürfe kommen, dann merken wir eigentlich, was da über dieses Volk selber ausgesagt wird. Sie sagen also, wie fremd Gott für sie ist. Sie wissen sich nicht zu Hause bei ihm. Sie kennen seine Stärke nicht. Sie erleben ihn nicht als helfend, nicht als jemand, der Sicherheit gibt. Sie erleben Gott nicht als mutig, nicht als vorausgehend, nicht als vertraut. Und die Liste könnte man gerade so weitermachen, wie sich das Volk eben nicht richtig versorgt und geliebt weiß von Gott. Sie erleben einen Mangel. Gott ist nicht so, wie sie geglaubt haben, dass er wäre. Und deswegen ist diese Gott-Volk-Beziehung leblos geworden. Die Lebendigkeit ist weg. Und diese Dynamik zwischen Mensch und Gott oder Gott und Mensch, die hat diese Risse gekriegt, die ja am Anfang auch schon richtig beschrieben werden in der Natur und bei den Tieren. Rissig ist auch die Beziehung zwischen den Menschen und Gott. Wie sieht Gott diese Verbindung? Gott sagt, ich ließ mich suchen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das mich nicht angerufen hat, sagte ich, ich bin da. Und da merken wir, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Auf der einen Seite sagt der Mensch, Gott ist wie ein Wanderer, der tagsüber sich verbirgt. Und Gott sagt, ich habe doch meine Zelte in deiner Mitte aufgeschlagen. Oder die Menschen sagen, wir nehmen dich als verzagt wahr, lieber Gott. Und Israel sagt, und Gott sagt, ich bin deine Stärke. Oder das Volk Israel sagt, du bist uns fremd. Und Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich führt und der dich segnet. Oder sie sagen, Gott hilft nicht. Und Gott sagt, Jeremia 30, 11 direkt, ich bin bei dir, dass ich dir helfe. Wie kommt das, dass man sich so unterschiedlich wahrnimmt? Israel wirft vor, Gott hat uns vergessen. Und Gott sagt Israel, mein Gold, mein Volk, warum kommst du nicht zu mir? Warum vergisst du mich? Das ist wie ein richtiger zwischenmenschlicher Konflikt. Und dann müssen wir aber eine Stufe zurücktreten und nochmal auf eine andere Ebene kommen, um das nachzuvollziehen, was hier eigentlich als Lösung hinter diesem Konflikt stehen kann. Der Gott der Bibel stellt sich als der Gott vor, der sagt, ich bin unveränderlich der Gleiche. Ich bin, der ich war, der ich bin, der ich sein werde. Ich bin unwandelbar. Mein Wort steht fest an diesem Wort. Dieses Wort ist die Wahrheit und dieses Wort erfüllt sich, weil ich, der Herr, der Gott des Lebens von allem Sein gesprochen habe. Und wenn jetzt ein Riss und ein Mangel entsteht, dann ist das nicht, weil Gott seine Meinung ändert oder weil er plötzlich andere Prioritäten hätte, sondern hat es ganz oft damit zu tun, dass wir Menschen in gewisse gedankliche Fahrwasser kommen. Das kann ganz schnell passieren, zum Beispiel, wenn wir lange im Glauben unterwegs sind und dann ganz selbstverständlich annehmen, Gott ist gegenwärtig. Aber dieses Wissen sich von unserem Empfinden und von unserem Erfahren löst. Und wir dann die Frage haben, ja, was, wenn doch Gott sagt, er ist gegenwärtig und ich das jetzt nicht mehr spüre, was passiert denn da jetzt? Und da ist die Frage, welche gedanklichen Abkürzungen nehme ich denn in meinem Glauben, in meiner Nachfolge, in meiner Gottesbeziehung? Wo mache ich gedankliche Abkürzungen, wo ich einfach sage, Gott ist die Liebe und damit basta und frag nicht mehr nach der Liebe, die ich in mein Leben hineinlassen darf. So wie die Psalmisten gesagt haben, mich sehnt nach dir, mich dürstet nach dir. Wer so betet, der bleibt in dieser offenen Erwartung, dass diese Sehnsucht gestillt wird, dass Gottes Gegenwart in irgendeiner Form sich zeigt. Es ist nicht nur pauschal dahingestellt als ein Gebet und dann weitergegangen in der Hoffnung, ja, Gott wird es schon machen, sondern die Erwartungshaltung, dieses offene Herz vor Gott, das bleibt bei den Betern in den Psalmisten mit der ganz klaren Haltung, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich will, dass du mich führst. Rede in mein Leben hinein. Und dann nicht nur sagen, ja, ich habe jetzt die Losung gelesen, jetzt muss das passen, jetzt muss das klappen. Und dann gehe ich in meinen Alltag und ärgere mich dann, dass ich irgendwie Gott nicht erlebe. Also wir geben sozusagen manchen Ideen einfach nur einen frommen Stempel oder einen frommen Haken und meinen dann, jetzt ist erledigt, jetzt kann ich meinen Stiefel fahren und der liebe Gott hat sozusagen seinen Segen drauf zu schütten. Und Jeremia sagt seinem Volk, so funktioniert das nicht. Weil Gott ist immer der andere. Gott antwortet und führt und segnet nicht im Pauschalbetrieb, sondern er möchte, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit ihm unterwegs sind. Er möchte, dass wir offen vor ihm sind, dass wir sagen, Herr, ich suche dich und jetzt begegne mir in deiner überrasch mich. Herr, überrasch mich mit deiner Schönheit, mit deinem Segen, mit deiner Freude, mit Erfahrung, mit deiner Gegenwart. Überrasch mich. Das ist was ganz anderes, als morgens die Losung zu lesen und sagen, ich bin bei dir, tröste dich und so weiter. Und dann, das gefällt mir, jetzt kann ich los. Dann habe ich den Sack schon zugemacht. Ja, dann habe ich die Sache schon gekauft. Aber in dieser offenen Haltung zu stehen, das hebt die Rissigkeit auf. Diese offene Haltung zu sagen, Herr, du weißt alle Dinge. Wie der Petrus das sagt nach der Auferstehung, du weißt alle Dinge. Du weißt, ich habe dich lieb. Ich habe keine Ahnung, wie das Leben mit dir ist. Ich habe meine Annahmen, ich habe meine gedanklichen Abkürzungen. Du weißt, wie ich es gerne hätte. Aber was wirklich wird, gebe ich ganz in deine Hand. Und das tun wir aus dem einen einzigen Grund. Ich will nicht, dass es rissig wird. Ich will nicht Mangel haben in meiner Gottesbeziehung. Ich will nicht zerrissen sein zwischen dem Menschsein ich will nicht zu Gott schreien und als Mensch zerrissen sein. Nur diese offene Haltung, Herr, führe mich, segne mich, überrasche mich und tu etwas in einer Art und Weise, dass ich bereit bin, dabei zu sein, weil ich ja von mir weiß, dass ich gedankliche Abkürzungen habe, dass ich träge bin und sozusagen schon meine Antworten im Sinn habe und genau weiß, was Gott zu tun hat. Das weiß ich doch. Und dann darf ich immer wieder ins Gebet gehen und sagen, Herr, öffne mich, verändere mich. Schenk, dass ich mich überraschen lasse und bereit bin, deine Wege mitzugehen, die du für mich hast. Das bringt Lebendigkeit in unsere Beziehung zu Gott. Das bringt Erfrischung in unser Glaubensleben. Das verändert die Wege, so wie Wasser immer Wege findet, so verändert sich auch unser Lebensweg immer wieder neu, wenn wir Gott hineinreden lassen in seiner Form, wie er meint. Und nicht, wie es zu uns in unsere Spur passt, wie wir es wollen. Und diese Lebendigkeit, das ist das, was wir uns wünschen, das, was wir suchen, aber ganz dringend das, was wir brauchen, damit Beziehung zu Gott erfrischt ist und vor allem lebendig ist. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist als das Wasser des Lebens. Und dass du sagst, wo du bist, da ist Ewigkeit, da ist Gegenwart Gottes. Aber du sagst, ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Und du gibst nicht so, wie wir es gerne brauchen oder möchten, sondern du gibst so, wie der Vater meint, wie er uns segnen möchte. Und wenn wir da gedankliche Abkürzungen haben, falsche Annahmen glauben, dann bricht das auf. Damit wir ein Segen sein dürfen und dass wir selber auch Gesegnete sein dürfen und es spüren dürfen und dadurch auch belebt werden, immer wieder neu. Danke, dass du lebendiges Wasser die Fülle hast. Danke, dass deine Gegenwart das ist, was wir brauchen in jeder Lebensphase. Darum erfüll du uns mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart und mach uns zu Freuden und zu Hoffnungsträgern in unserer Zeit. Amen.